so als Gemeinde tun, gerade mit diesem Buch hier. Kompliziert sind nur die anderen. Wir natürlich nicht. Wir sind Weltmeister. Wir sind Bonneproppen. Uns muss ja jeder lieb haben. Das ist völlig klar. Wir machen es jedem leicht. Interessant. Kompliziert sind nur die anderen. Und ich muss sagen, ich bin genau an der Stelle auch hängen geblieben, wo Markus hängen geblieben ist. Ja, also es gibt ja ein paar Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Nicht nur beim Einparken oder so, wie manche sagen. Da gibt es ja diese heißen Bücher. Ich sage jetzt schon um Entschuldigung hier an der Stelle. Aber dieses hier mit den Freunden ist schon interessant, diese Aussage, dass Frauen eine viel intensivere Beziehung haben, vielleicht auch pflegen können. Und wir Männer, wir fragen sehr stark nach Nützlichkeit. Was bringt mir das? So ganz rational und so weiter und so fort. Und da spielen noch so andere Dinge eine Rolle. Also da habe ich lange drüber nachgedacht, über diesen Satz. Stimmt das oder hat das nur jemand geschrieben, der keine Ahnung hat? Ist zumindest ein bisschen was dran, habe ich gedacht. Vielleicht ging es euch genauso. Deshalb tolle Möglichkeit, kompliziert sind nur die anderen, mal so über Beziehungen, unsere Beziehungen nachzudenken und dass sich daran was tut. Wer will, kann sich da noch so ein Buch erwerben. Und heute also das Thema, wo haben wir es hier? Heile Beziehung zu meinen Feinden. Oder ich fand auch den Untertitel sehr nett. In herzlicher Abneigung verbunden. Ich weiß nicht, an wen wir jetzt denken. In herzlicher Abneigung verbunden. Also das sind die Leute, die wir lieber von hinten sehen. Wo wir vielleicht auf die andere Straßenseite gehen. Oder so etwas. In herzlicher Abneigung verbunden. Also mir kamen spontan drei Fragen, als ich dieses Thema hörte. Erstens, habe ich Feinde? Habe ich Feinde? Ist mir nicht so konkret was eingefallen, vielleicht melden sich noch einige, mag sein. Das zweite, wenn ich einen Feind habe und meine Beziehung zu ihm irgendwie gestört ist, muss ich daran was ändern? Will ich da überhaupt eine Heilung? Kann doch nicht mit jedem gut Freund sein oder so, lassen laufen. Und so weiter. Muss sich daran was ändern, wenn ich so einen Feind oder einen mir feindlich Gesinnten habe? Und das dritte Frage, kann ich da überhaupt etwas dran machen, wenn ich einen Feind habe? Kann ich da etwas dran machen? Liegt das nicht total an dem anderen? Ich finde sofort fünf Gründe bei dem, warum der so ist. In dem Buch stand, meistens gibt es nicht nur einen Grund, warum Menschen uns feindlich gesinnt sind. Wir sollten nochmal selbstkritisch uns hinterfragen. Also gehen wir heute an das Thema mal dran. Der klassische Text ist in der Bergpredigt. Ich habe ja vor einigen Wochen schon mal darüber geredet, wusste nicht, dass er nochmal kam. Ich nehme deshalb heute Morgen mal eine ganz moderne Übersetzung, damit jeder neu hinhört. In der Bergpredigt, da spricht Jesus in Matthäus Kapitel 5. Man meint bei euch ja, liebe die Leute, die nett zu dir sind, und hasse die Leute, die ätzend zu dir sind. Aber ich sage euch, liebe die Leute, die ätzend zu dir sind und dich hassen. Bete für alle, die keinen Bock auf dich haben. Miese Intrigen gegen dich anstiften und dir übel nachstellen. Wenn ihr so drauf seid, merkt man euch an, dass ihr zu einer anderen Familie gehört, nämlich zu der von eurem Vater im Himmel. Denn er lässt die Sonne für die guten Leute genauso scheinen wie für die Miesen und lässt es für die, die auf Gott keinen Bock haben, genauso regnen wie für die, die ohne Gott leben wollen. Wenn du nur nett zu deinen Freunden bist, was ist daran schon cool oder Besonderes? Dann bist du genauso drauf wie die, die nicht mit Gott leben. Ihr aber sollt vollkommen lieben. So wie euer Vater im Himmel vollkommen liebt. Machen wir uns zunächst mal ein Bild von Menschen, die wir mögen. Vielleicht machen wir mal so einen Kreis. Ich bin hier die Mitte der Person, einen Kreis. Und jetzt stellen wir in diesen Kreis all die Leute, die wir lieben. Also, ich hoffe, dazu gehört der Ehepartner. Das wäre vielleicht etwas. Die Eltern sollte man lieb haben, auch wenn sie schon ein bisschen älter geworden sind. Muss ja auch ein Stückchen für mich reden heute Morgen. Für die Geschwister hoffe ich, dass wir die auch noch irgendwo mit drin haben. Die Geschwister sind zwar ein bisschen anders als wir, aber so Verwandtschaft. Ich weiß, manche reden von der buckligen Verwandtschaft. aber nächste Woche geht es, glaube ich, so um das Thema auch so ein bisschen. Und vielleicht sind auch noch ein paar aus der Kirche, aus der Gemeinde dabei, ein paar gute Freunde. Und es gibt vielleicht auch noch ein paar nette Arbeitskollegen. Das ist so unser Liebeskreis. Die haben wir drin und mit denen können wir uns abgeben. Das ist eine ganz gute Sache. Vielleicht, hoffentlich erweitern wir den Kreis, aber irgendwo ist dann auch genug, dann sind alle irgendwo auch erfasst. Und diese Leute, die bilden unseren Liebeskreis. Die sind eingeschlossen von unserer Liebe. Und um diesen Kreis bilden wir eben so einen Ring, einen Abschlussring. Bewusst oder unbewusst, da sind irgendwo Grenzen, ganz klar. Da fühlen wir uns wohl, da erleben wir ein Stück weit Geborgenheit, da erleben wir Bestätigung von ihnen, Rückenwind und so weiter. Das sind Freunde, Leute, die uns freundlich gesonnen sind. Und nun lasst uns aber auch mal einen Blick über den Zaun, Hat irgendwie so etwas an sich, das ist wie beim Menschen. Der Mensch geht immer nach unten, Geld fliegt nach unten und Mikros gehen auch meist nach unten. Gehen die nach oben. So, jetzt haben wir es, glaube ich. Vielen Dank. Jetzt schauen wir mal vielleicht über den Zaun hinaus. Wer steht eigentlich außerhalb dieses Liebeszauns? Wen haben wir bewusst auf keinen Fall damit reingenommen?
Tja, vielleicht ist das ein Chef, der uns irgendwie immer benachteiligt. Kann sein. Gehört ja fast schon zum guten Ton, nach oben zu treten, heute bei uns Menschen, zum Chef. Chefs muss man ja nicht mögen, sondern was weiß ich, wie das manchmal macht.
Nachbarn. Nachbarn können einen auch manchmal aufregen. Vielleicht sind sie sehr unordentlich und lassen das Gras da wachsen, was ist, Unkraut wachsen, und das sahmt dann immer zu mir, zum Unkraut. Da kannst du schon mal, da geht dann schon mal die Faust in der Tasche auf, oder? Oder das ist ein Kollege, der hat mein Vertrauen missbraucht. Ich habe investiert, ich habe vertraut und der hat das missbraucht. Schäbige Sache. Oder da ist ein Geschäftsmann, von dem fühle ich mich in der Tat über den Tisch gezogen. Oder da ist vielleicht so ein Mitchrist, der hat hinter dem Rücken etwas über mich gesagt. Natürlich mit der schönen Formel, sag's bitte nicht weiter, ganz im Vertrauen. Das gehört sich so natürlich in der Kirche, ist völlig klar. Wie auch immer, diese Leute bleiben draußen. Diese Leute bleiben draußen, und das ist ehrlich. Ich finde das mal ehrlich. Das ist menschlich, das ist ganz normal. Wie du mir, so ich dir. Das ist der Reflex bei uns Menschen. Völlig normal. Das gilt schon so, seitdem es Menschen auf diesem Kosmos gibt. Wie du mir, so ich dir. Und auch zur Zeit Jesu, da war das ganz normal. Und Jesus sagt mir, euch wurde beigebracht von klein auf, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das war normal. Und die Juden hatten damals solche Liebeskreise und auch ihre Grenzen gezogen, wie wir heute. Sie hatten einen ziemlich großen Liebeskreis. Da hatten alle aus ihrem Volk Platz. Alle Juden hatten in ihrem Liebeskreis Platz. Ein Jude liebt den Juden. Das war völlig klar. Und nur die Juden. Und durch eine falsche Auslegung aus dem Alten Testament, aus 3. Mose 19, da hat man irgendwo dieses versucht festzunageln. Liebe deinen Freund, liebe deinen Nächsten und liebe deinen Feind. Und man merkt, wenn man nachliest, dass es abstruse Gedanken waren. Völlig willkürlich hineingetrieben. Und eine große Menge, die in dem Liebeskreis ihren Platz hatten, aber auch eine klare Grenze. Wer nicht zum Volk der Juden gehörte, wer nicht ihre Religion teilte, da war Schluss mit Liebe. Da war Schluss mit Liebe. Mit denen pflegte man keinen Umgang und so weiter. Auch um moralisch Unanständige, die hat es damals auch schon gegeben, oder um im Negativen bekannte Menschen, über die man getuschelt hat, wenn man sie sagt, Mensch, weißt du schon von der, was die sich wieder und was der sich wieder geleistet hat, da machte man einen großen Bogen. Menschen, ja, wo die Fehler so richtig grob zutage traten. offensichtliche Sünder, Menschen, die sich verfehlt hatten, irgendwie, da machte man einen Bogen, die ließ man außerhalb ihres Kreises. Und nun tritt Jesus auf die Weltenbühne. Und er macht noch etwas, was nie da gewesen ist. Nie da gewesen ist. Er löst diesen Liebeskreis auf. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Liebt eure Feinde. Und das nicht nur mal hier so ein bisschen gedanklich, sondern er legt im Lukas-Evangelium in der Feldpredigt nochmal nach und sagt, indem ihr segnet oder gut redet über die, die euch fluchen, haben wir das? Tut denen Gutes, die euch hassen, betet für die, die euch misshandeln. Und wenn dein Feind Hunger hat, dann speise ihn. Das ist starker Tobak. Das ist starker Tobak. Da kann man sich nur aufregen über solche Gedanken. Ja, man kann sich über den Bergprediger aufregen. Und ich wünschte, wir Menschen würden uns ein bisschen aufregen und würden uns reiben an dem, was er sagt. Reiben. Löse deine Liebesgrenze auf, sagt Jesus. Mach dein Herz weit. Mach es durchlässig. Bis hin zu den Feinden, dass auch die noch irgendwo Platz kriegen. Und Jesus begründet das. Und er sagt, so ist Gott und so handelt Gott. So ist Gott und so handelt Gott. So sehr, das kennen wir alle, mindestens aus dem Weihnachtsevangelium, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Nicht nur das jüdische Volk. So sehr hat Gott diesen Kosmos geliebt, die Menschen geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, den wir soeben besungen haben, in diese Welt hineinsendet, um Menschen seine Liebe zu bringen und zu verkörpern. Gott liebt universal. Gott liebt grenzenlos und da ist keiner ausgeschlossen, auch ein Feind nicht. Selbst die nicht, die Gott links liegen lassen, die ihn absoluten, lieben, guten Mann sein lassen, die auf Gott husten und die ihrem Lebensstil alles Mögliche tun, aber sich niemals an seinen Geboten orientieren. Er liebt nicht nur wenige Auserwählte und er lässt die anderen links liegen. Er grenzt sich nicht ab. Gott grenzt sich nicht ab. Er lässt seine Sonne aufgehen, auch denen, die sich nicht um ihn kümmern. Und er lässt auch dort im Garten regnen, beim Atheisten und vieles andere mehr. Und Jesus lebt das aus, was in Gottes Herzen ist, grenzenlose Liebe. Ich weiß nicht, wer diesen Titel schon mal gehört hat. Von Adolf Holl gibt es ein Buch, das hat mich fasziniert. Jesus in schlechter Gesellschaft. Da habe ich gesagt, das muss sofort kaufen, das Buch. Ist ja so, ja, geht euch auch so. Wenn irgendwo einen Titel siehst, Zeitschrift, Fokus, Spiegel oder irgendwo einen Titel. Mensch, das musst du wissen, das interessiert. Jesus in schlechter Gesellschaft. Und da werden Schlaglichter auf das Leben Jesu gerichtet. Er gab sich mit allen und jedem ab, egal wer sie waren und was sie sich geleistet haben. Egal. Mit jedem. Er machte keinen Bogen um die andere einen Bogen machten. Und sie mieden wie die Pest. Deshalb hatte Jesus auch einen Spitznamen. Wissen wir, wie der lautet? Er hält es mit den Fressern und Weinsäufern. Das passt doch nicht. Wenn du wirklich Gottes Sohn sein willst, dann musst du dich ein bisschen distanzieren. Da musst du doch die Klassifizierung, die wir auf Erden immer vornehmen, da musst du doch mitspielen. Und dann besuchst du auch immer nur die Vornehmen und die Guten und die Edlen. Und die anderen, den lässt du mal fühlen, was sie für Gauner sind. Er wurde Fresser und Weinsäufer genannt, weil er auch sich mit zweifelhaften Personen abgab, ließ sich einladen zu ihnen. Ich hätte die abgelehnt, die Einladung. Lass mich doch von jedem einladen. Bleibt was hängen an mir. Er distanzierte sich nicht von diesem Obergauner, von dem, der durch die ganze Presse ging, in Jericho, dem Zachäus, dieser zweifelhaften Person, und selbst von einer Stadt bekannten Hure, einer Prostituierten. Auch sie ließ er an sich heran. Erstaunlich. Und er verkehrte mit Feinden und auch Frommen. Das war ein Skandal damals. Ein Skandal, besonders für die, die man Pharisäer nannte. Sie hatten klare Grenzen in ihrem Kopf, wo die Liebe aufhört. Was zu viel ist, ist zu viel. Und deshalb war das ein Skandal, was dieser Jesus sich leistete. Jesus zieht keine Grenze, keine Liebesgrenze. Das war mitentscheidend dafür, dass man ihn nicht ertragen konnte. Dass er ans Kreuz kam. Das war zu erdrückend, zu herausfordernd, uns Menschen in Frage stellend. Der ganz andere. Und dann noch das Gebet am Kreuz. Blutend, sterbend, Schmerzen bis zum Geht nicht mehr. Und dann beten, Vater, vergib auch meinen Feinden. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie lassen sich hinreißen zu unbedachten Handlungen. Und nun sagt Jesus uns, mir und ihnen und dir, tu das Gleiche, lebe das Gleiche. Das heißt, öffne deinen Liebeskreis. Ich möchte deinen Liebeskreis sprengen. Die engen Grenzen, die du gezogen hast, die möchte ich durchbrechen. Dass deine Liebe weitergeht. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Liebet eure Feinde. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, das kann jeder, der Mensch ist, der zwei Beine hat. Das können Menschen auch, die mit Gott überhaupt nichts am Hut haben. Das ist gar kein Problem. Das tun sie auch. Aber wenn ihr die liebt, die euch feindlich gesonnen sind, dann wird man merken, dass ihr zu einer anderen Familie gehört. Dass ihr einen Vater im Himmel habt, der ja bekanntlich die Sonne auch über den bösen Menschen aufgehen lässt. So ist Gott und so handelt Gott. Und er zieht seiner Liebe und Fürsorge und Bewahrung keine Grenzen. Keine Grenzen. Und nun sagt Jesus, mach's wie Gott. Mach's wie Gott. Ihr sollt vollkommen lieben wie euer Vater im Himmel. Liebe deine Feinde. Ich weiß nicht, ob euch der Gedanke auch kommt wie mir. Das ist eine Überforderung. Bin ich etwa Gott? Bin ich etwa Gott? Ich kann schon eine Menge. Aber das? Wie kann ich meine Liebesgrenze durchbrechen, öffnen, sodass auch noch Feinde einbezogen sind? Und ich denke, bei einer ehrlichen Betrachtung, dann sagen wir ganz klar, erstens, ich will das überhaupt nicht. Ich will gar nicht meinen Feind lieben. Den lasse ich links liegen. Den behandle ich, als wäre Luft. Dem werde ich mal zeigen, was er sich angerichtet hat und so weiter. Ich will das überhaupt nicht. Und das Zweite ist, ich kann das auch nicht. Und das kann, doch ein normaler Mensch kann das von mir doch nicht erwarten. Liebe deinen Feind. Das schaffe ich nicht. Ich schaffe es höchstens bis zur Gleichgültigkeit. Ich lasse es nie zu, dass gerade du mich in irgendeiner Weise berührst. Bis dahin schaffe ich es vielleicht noch. Ihr Lieben, das ist eine ganz natürliche Reaktion. Eine ganz natürliche Reaktion. Und ich merke, wenn das Wirklichkeit werden soll, was Jesus sagt, und das ist ja wirklich so gemeint, nicht nur, dass wir etwas theoretisieren, sondern es erwartet werden. Wenn das wirklich sein soll, dann muss zuerst etwas an uns, oder darf ich mal sagen, dann muss zuerst etwas in uns passieren. Da muss erst was bei mir passieren. Und mir sind drei Dinge wichtig geworden. Einmal, dass mir das mal dämmert, dass auch ich eine Zeit kenne in meinem Leben, wo ich Gott gegenüber feindlich gestimmt bin. Ich gehörte jetzt nicht ins Lager der Atheisten, die irgendwo kämpferisch gegen die Existenz Gottes gekämpft haben und intellektuell dort dagegen angetreten sind. Aber wo ich Gott hinten runter habe fallen lassen, wo ich mein eigenes Leben gelebt habe, versucht habe zu leben ohne Gott, die Zeit kenne ich. Und dass ich gar nicht so drauf war, unbedingt Gott haben zu müssen oder zu wollen. Und da schreibt Paulus mal im Römerbrief, dass Gott die Initiative immer von Gott ausgeht. Dass er Menschen sucht, die sich irgendwo verloren haben. Und dass er sich einsetzt für Menschen, die ihm gleichgültig gegenüberstanden. Das ist das eine. Das zweite ist, was mich begeistert und was ich entdecken muss, dass Gott mir um Jesu Willen gut wird. Das, was am Kreuz passiert ist, da ist Versöhnung passiert zwischen Gott und dem Menschen. Da hat sich Gott ausgesöhnt, hat er die Initiative ergriffen, um sich zu versöhnen mit uns Menschen, mit allen Menschen. Diesen garstigen Graben, der zwischen ihm und uns war, zu überwinden. Das ist an der Stelle. Und wenn das einem Menschen aufgeht und wenn er die Bedeutung Jesu erkennt für sein Leben, dann wird ihm Gott zum Vater. Dann wird der ferne Gott, der irgendwo ein Weltenschöpfer ist vielleicht und so weiter, im besten Falle, im günstigsten Falle, dann wird er mir Vater. Ich fasse Vertrauen. Ich komme aus dem Schicksalsglauben heraus. Vater ist mir gut und Vater hat eine unwahrscheinliche Wertschätzung und Liebe für mich. Und ich darf wissen, dass ich unter seiner Obhut und seiner Führung stehe, selbst wenn Dinge passieren, auch in meinem Leben, die man gar nicht so menschlich einordnen kann oder so ein Aha, deshalb. Viele Fragen bleiben offen. Und dann passiert noch etwas ganz Großes. Und das ist das Größte. Und das passiert dort, wo ein Mensch zum Glauben an Christus findet. Dann kriegt er ein ganz großes Geschenk, darf ich es mal so sagen. Und das ist das Größte, um was es beim Christsein geht. Dass Gott etwas in unser Leben hineinschenkt. Das ist das, was ich auch so schlecht heute Morgen erklären kann. Keiner. Das, was die Bibel sagt, Heiliger Geist, darf ich mal so sagen. Dass Gott etwas von sich, was zu ihm gehört, dass er das in mein Leben und in mein Herz transportiert. Dass ich Anteil bekomme an seinem Wesen. Dass ich etwas, dass sein Blut etwas durch mich hindurchpulst. Paulus schreibt es mal im Römer 6. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das ist entscheidend. Dass Gott seine unbegrenzte Liebe, dass er sie in uns Menschen hineinlegt. Und dieser Gottesgeist schafft Veränderung in unserem Herzen. Der macht unsere Herzen weit. Der führt aus der Enge in die Weite. Der schenkt uns ein anderes Denken. Der bricht unsere Liebesgrenze auf. Und Gottes Geist, der schafft etwas. Der bewirkt ein neues Wollen. Ich will das, was Gott will. Ich will das jetzt, was ich vorher abgelehnt habe. Ich sehe das auch ein. Und ein zweites. Ich kann das jetzt. Ich kann das. Und nochmal, Paulus schreibt dann im Philipperbrief, Gott selbst ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen schafft. Gott selbst schafft das, was ihm gefällt und was er möchte. Merkt ihr, es ist nicht das Entscheidende, dass ich mich hier anstrenge in irgendeiner Weise, sondern dass ich mich öffne und sage, Herr, das tu du an mir und in mir. Und beschenke mich an der Stelle. Er befähigt zu einer Liebe, zu der wir nicht fähig sind. Bekam die Tage eine WhatsApp, manchmal ist ja so, ach, dann schickt mir irgendwo jemand einen Satz, der ihm gerade irgendwo wichtig ist. Diese Woche kam der Satz an, Gemeinde ist, wo die Liebe Gottes unser Herz berührt. Gemeinde ist, wo die Liebe Gottes unser Herz berührt. Toll. Wünsche ich, dass so uns auch in jedem Gottesdienst die Liebe Gottes unser Herz berührt. Und dass wir ein Stück weit verändert nach Hause gehen und dass das Menschen mitbekommen, dass an uns etwas passiert. Und dann sagte mir diese Woche noch jemand einen Spruch, den muss ich euch auch zumuten. Man muss auch noch Leute haben, an denen die Liebe wachsen kann. Man muss irgendwie, darf ich mal so, man muss Leute haben, die einem quer im Magen liegen und denen man sich so richtig reibt und ärgert und so weiter, damit ich endlich mal herausgefordert bin in puncto Liebe. Vielleicht auch mal an meine Grenzen kommen. Vielleicht auch mal, und so lesen wir es auch manchmal in den Psalmen, dass das zunächst mal so ausgeht, Herr, ich könnte ihm eine reinhauen. Ich kenne das auch so, dieser Kampf, der dann so in mir beginnt. Erstmal, da beginnt es mal. Herr, du weißt ja, unmöglich, was der sich geleistet hat. Unmöglich. Herr, du könntest ihm das mal heimzahlen irgendwie. Man denkt es ja, man sagt es ja nicht. Aber die Gedanken sind ja frei. Irgendwie. Also man muss auch mal Leute haben, an denen sich eine Liebe herausfordern lassen muss. Ich finde das in der Tat gut. Es gibt ja manche Leute, die sagen, die Tage hatte ich irgendwo ein Gespräch, da hat jemand gesagt, ah, mein Chef. Und dann ging es aber los. Und dann fast eine halbe Stunde gesprochen, so irgendwo, so ungefähr, Herr, befördere den Chef doch in den Himmel, am besten sofort. Da ist er weg. Und ich brauche mich hier nicht mehr zu ärgern. Oder wie auch immer. Wir möchten irgendwie, dass was passiert. Könnte mal sein, dass Gott unsere Gebete nicht erhört, dass wir mal in puncto Liebe lernen und herausgefordert werden, oder? Dass er mir diesen unsympathischen Knilch vor meinen Augen eben nicht irgendwohin versetzen lässt. Sondern dass ich an ihm knabbern soll. Knabbern soll. Vielleicht sogar mal an meine Grenzen kommen soll. Dass ich es nicht schaffe. Und dann vielleicht mit Gottes Hilfe sich daran etwas ändert. Könnte sein. Ich fand den jedenfalls köstlich, diesen Satz hier. Und nun lasst uns beim dritten und letzten Punkt mal darüber nachschauen, wie das so aussehen kann. Wisst ihr, ich finde die Bibel ein großartiges Buch, auch das Alte Testament, da gibt es unheimlichen Anschauungsunterricht. Da gibt es Familiengeschichten, da könnt ihr sofort einsteigen. Merke ich, das ist nichts Verstaubtes, das ist Realität, so wie ich sie erlebe und viele andere Menschen um mich herum. Lasst mich mal aus dem Alten Testament einiges zitieren von Menschen des Glaubens, die mit äußerst schwierigen Menschen, die feindlich ihnen gegenüberstanden, wie sie mit ihnen umgegangen sind. Das ist Abraham und Lot. 1. Mose, Kapitel 13, 14. Abraham und sein Neffe Lot, also Verwandtschaftsbeziehung noch und so weiter. Und die haben beide Glück, große Herden und so weiter. Und dann wird das Weideland knapp. Und vor allen Dingen die Viehhirten von den beiden, von Abraham, Lot, die kriechten sich in die Wolle. War permanent Streit. Und dann ruft eines Tages der Abraham den Lot und sagt, Leute, wollen wir wirklich so weitermachen? Wollen wir uns wirklich so das Leben so zur Hölle machen, hier an der Stelle? Und sagt, dann lass uns doch eine Trennung vollziehen. Vielleicht auch nach dem Sinne der Klügere geht nach. Ich weiß nicht. Und dann sagt Abraham, such dir aus, willst du nach links oder nach rechts? Und der Lot war clever. Der war clever. Der hat geschaut und gesagt, oh, da hinten, das, schau mal da hinten, die Weide und so weiter, das Land, das großartig, hat natürlich das tolle Land genommen, großartig. Man könnte auch sagen, das ist ihm nicht gut bekommen. Konnte seinen Mund nicht vollkriegen, seinen Hals nicht vollkriegen und der wurstelte sich mit seiner Habgier in große Probleme hinein und es wurde eng. Und was macht der Abraham? Wir sagen können, naja, das geschieht dir recht. Der Abraham hat seinen Neffen Lot wieder aus der Situation rausgepackt. Hat ihn rausgeholt, hat ihn gerettet. Zweites Beispiel. Jakob um Esau. Jakob war ein Schlitzohr, wie es kaum einen anderen gibt. Ein listiger Typ, so wird er beschrieben. Und der hat seinen Bruder, seinen leiblichen Bruder, übers Ohr gehauen. Soll es geben. Was ich im Laufe der Jahre so alles gehört habe, was in den Familien passiert, vor allen Dingen, wenn es ums Erben geht und so weiter, oh wei, da kannst du Bücher von schreiben. Und dieser Jakob war ein listiger Typ. Und dann heißt es, ich habe es heute Morgen nochmal nachgelesen, dass sein Bruder ihm sagt, ich bringe ihn um. Ich bringe ihn um. Faustschläge zu wenig, ich mache ihn platt. Und dann trennen die sich. Das war die einzige Möglichkeit, um eine Eskalation zu verhindern. Trennen sich. Lange, lange Jahre. Und dann hat Gott so auch ein bisschen vorgearbeitet im Laufe der Jahre. und hat an manches in ihr Leben eingegriffen. Und dann kommt es nach langer, langer Zeit zur Aussprache, zur Versöhnung und so weiter. Da ist Josef, schon mal gehört, Josef und seine Brüder. Interessant ist, wie die Feindschaft entsteht zwischen Josef und seinen 11 Brüdern, hat er, glaube ich, noch, oder? Ich weiß nicht mehr. Die hatten damals schon eine ganze Menge. Wie die Feindschaft entsteht, weil sein Vater den jüngsten Sohn vorgezogen hat, kriegten die Brüder einen Hass auf den Josef. Wie oft das heute in Familien erzählt wird. Ich habe es die Tage wieder gehört. Ich habe mich immer benachteiligt gefühlt gegenüber meinen Geschwistern. Und das kam raus, als jemand gestorben war und sie miteinander sitzen mussten und mal besprechen mussten, wie geht es jetzt weiter. Da sagte mir jemand, da hat mir meine Schwester oder Bruder, da hat die mir Dinge gesagt, die waren mir nie bewusst. Und das hat uns zig Jahre entfremdet voneinander. Hier also bei Josef und seinen Brüdern. Und so wurden die Brüder sauer auf ihn und da heißt es wörtlich, sie wurden ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort mehr sagen. Die Brüder waren sauer, haben ihn dann ja verkauft und so weiter. Ich denke, wir kennen die Geschichte. Mir ist eins deutlich geworden, wir sollten uns vielleicht auch mal fragen, ob es Gründe irgendwo bei uns gibt, dass andere Leute sauer auf uns sind. Ich weiß, das ist kein sympathischer Gedanke. Wir zeigen lieber mit Fingern auf andere, das ist viel besser. Aber manchmal zeigen ja auch drei Finger auf uns, oder? Man sollte sich den Gedanken nicht ersparen. Ich denke ja. Und dann kommt es auch da zu einer Aussöhnung. Nach langer Zeit und wo Gott ja mit denen so manche Umwege und Irrwege mitgegangen ist, dann kommt es zur Aussöhnung und so weiter. Die Psalmen, da ist von dem Regierungschef David die Rede. Niemand hat wohl so viel mit Feinden zu tun gehabt wie David. Lesen wir mal die Psalmen. Die sind so echt. Die sind so lebensnah. Da werden Situationen aufgezeigt, die Menschen vor uns erlebt und durchlebt haben, dass wir da gut hineintauchen können. Da schreibt David einmal in den Psalmen, meine Feinde sind so viel. Sie haben Macht. Sie sitzen an den Hebeln der Macht. Sie reden Böses. Sie schmähen, sie spotten, sie schnauben. Nicht nur alle Vierteljahr mal, täglich. Das hält der Mensch nicht aus, oder? Und dann sagt er im Psalm 7, ohne Grund sind sie mir Feind. Und dann hat er so einen personifizierten Feind. Das war Saul, der erste König. Der hat ihm aus Eifersucht das Leben zur Hölle gemacht. Und dann kommt die Stunde der Abrechnung. Dann kommt der Tag der Heimzahlung. Und wo David diesen Feind, seinen Feind wirklich voll in der Hand hat, der schläft und er braucht nur mit dem Schwert, zack, einmal und schon ist der Kopf getrennt vom Rumpf. Und David macht es nicht. David schenkt seinem Feind das Leben. Und als dem das bewusst wird, da für einen kurzen Moment kommt er zu der Erkenntnis, du bist besser als ich. Du bist anders. In dir lebt was anders als in mir. Ihr habt vielleicht schon mal die Rachepsalmen gelesen oder die Feindespsalmen. Da habe ich immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit. Aber das ist hochinteressant, sich da rein mal zu vertiefen. Dass das nicht verschwiegen wird. Was das auch im Kampf im Herzen dieses Beters, im Herzen und Kopf dieses Beters ausmacht. Wie sie damit umgehen. Was das in ihnen wirklich macht. Und dann erleben sie auch Gottes Eingreifen. Da heißt es einmal, dass David sagt, du bist mir ein starker Turm vor meinen Feinden. Gott, du bist mein letzter Anker, könnte man auch sagen. Oder in dem berühmten Psalm 23, du deckst einen Tisch vor meinen Augen, allen meinen Feinden zum Trotz. Allen meinen Feinden zum Trotz. Das kann Gott tun. Und an anderer Stelle lesen wir, der Herr lässt seine Feinde mit ihm Frieden machen. Normalerweise geht man auf Feinde los oder meidet sie. Menschen des Glaubens sind dazu befreit. Ich sage bewusst nicht, die sollen und müssen, sondern wir sind dazu befreit. Da ist uns eine Möglichkeit geschenkt worden, anders zu reagieren, mit schwierigen Menschen anders umzugehen. Befreit, denn lasst uns mal überlegen, kann man mit Feinden gut leben? Die regen einen auf, führen zu Magengeschwüre. Man kann nicht schlafen, weil man das auch immer wieder neu durchdenken muss. Man ärgert sich grün und blau. Das belastet uns. Und wir tragen die Last mit uns und tragen sie ihnen auch nach. Jesus möchte auch davon befreien, auch um unserer selbst willen. Und da sind noch ein paar konkrete Tipps gegeben zum Abschluss. Einmal freundlich grüßen. Freundlich grüßen. Ich muss meinen Feind nicht unbedingt mögen. Ich muss auch nicht wahnsinnig dolle Gefühle in meinem Herzen haben. Aber ich werde ihm immer noch Respekt zollen und werde ihn sehen, werde ihm aufmerksam grüßen. Aufmerksam grüßen. Ich habe das jetzt mal irgendwie einem Menschen sagen müssen. Du, wenigstens grüßen. Wenigstens grüßen. Ja, aber, und dann geht es los. Wenigstens grüßen. Nicht salbungsvoll oder extra so richtig liebevoll und gesalbt, obwohl ich ihm am liebsten eine mit der Rechten geben würde. Nein, das gewiss nicht, sondern ganz normal, ganz normal. Gestern kam diese Nachricht, du hast erwähnt, von Christchurch, Massaker auf Muslime. Als ich die Überschrift, denke ich, nicht schon wieder eine christliche Kirche überfallen, so wie jetzt in Afrika, wieder. Einmal kam, nein, es sind diesmal keine christlichen Kirchen überfallen worden, sondern Moscheen. Und dann hat mir der Satz unseres Außenministers Maas gefallen. Er sagte, das ist ein Anschlag, was hat er gesagt? Ich frage jetzt nicht, ob wer Nachrichten schaut jedes Mal. Das sollte man tun. Dafür werden sie gesendet. Das ist ein Anschlag auf uns alle. Auf uns alle. Da habe ich gesagt, das stimmt. Das stimmt, so muss man das sehen. Wir dürfen ja nicht entscheiden, ach, sind muslimische, jetzt sind die mal dran oder sowas. Das ist ein Anschlag auf uns alle. Ja, das stimmt. Und das muss uns genauso berühren, als wenn das irgendwie Christen in einer Welt da irgendwie betroffen hätte. Freundlich grüßen. Das zweite, gute Taten üben. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Man kann nicht sagen, dass man einen Menschen liebt, wenn man ihm aus dem Wege geht oder wenn man ihn schneidet. Das kann man eventuell aus Selbstschutz noch tun. Das ist möglich. Aber hier geht es noch etwas um mehr. Und das sagt hier Paulus, sagt Gott, durch Paulus beweist eure Liebe darin, Gott beweist seine Liebe darin, dass Christus für euch bereits sein Leben investiert hat, als ihr ihm innerlich noch ganz negativ gegenüberstand. Ganz weit weg wart von Gott. Da hat Gott schon voraus etwas Entscheidendes getan. Vielleicht ist es mal eine Idee, wenn wir so um einen Menschen wissen in unserem Umfeld, der uns feindlich gesonnen ist, der uns manches vielleicht zugemutet hat und uns auch zugegebenermaßen schwer im Magen liegt. Vielleicht sollten wir ihn mal überraschen mit einer ganz guten Idee. Überlegt doch einmal. Durch den Blumenstrauß, durch ein Wort, durch einen Brief, durch eine Mail oder was auch immer. Mal ganz bewusst auch dort überraschen. Riskieren wir das doch mal. Das meint Jesus. Und das letzte, ehrliches Gebet, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Beten kann man nur positiv, oder? Also ich kann nie beten, Herr, schenkt, dass er möglichst ein Bein bricht oder irgend sowas. Also, da habe ich noch nie so fertig gemacht. Geht euch wahrscheinlich aus, dann merkt man, das passt nicht. Beten kann man nicht so. Selbst gegenüber denen, die einem manches angetan haben, läuft irgendwie nicht. So kann man sich aber auch in einem ganz positiven Sinne für Menschen verwenden, die einem das Leben schwer tun. Also, ich habe vorhin gesagt, ich glaube, ich habe keinen Feind. Also, sollte ich mich täuschen, es kann ja hier schon anfangen mit meinem Irrtum, dann könnt ihr euch nachher bei mir melden. Sagen doch, ich gehöre in diese Liga. Aber ich habe so gedacht, wo trifft dich das? Und dann bin ich erinnert worden an einen Menschen. Ich finde, er hat einen sehr schwierigen Charakter. Vielleicht denkt er es aber auch von mir, kann auch sein. Und er ist nicht sehr einfühlsam. Er möchte immer seine Meinung durchboxen. Er hört kaum auf andere. Und der hat mir auch an manchen Stellen, ich gehöre mit zu den vermittelnden Menschen, glaube ich, gehört sich ja, glaube ich, ein bisschen für den Pastor, hat er mir auch schon mal Schwierigkeiten gemacht und ich musste immer wieder ausgleichen und so weiter. Und nun habe ich gehört, ich habe an sich, ich sehe ihn so gut wie nie, habe ich gehört, er hat sich einiges geleistet, ich sag mal so, einiges negativ geleistet. Bei mir ist keine Schadenfreude. Ich will euch sagen, was ich tue. Ich bete für ihn. Ich bete für ihn ganz positiv, dass Gott ihm das nicht zum Schaden lassen werden möge, was da jetzt, was da er in seiner Art, etwas bollerigen Art, die er hat, dort wieder so ein bisschen angerichtet hat. Ich bete für seine Familie. Und ich bete auch für mein Herz. Das heißt, wenn ich ihm demnächst irgendwo begegne, dass ich ihm in wirklicher, echter Liebe begegnen kann. Dafür bete ich. Ich bin gespannt. Ich bereite mein Herz darauf vor, dass ich ihm liebevoll begegnen kann. Segnen. Segnen heißt auch, also im Griechischen kann man sagen, redet Gutes. Redet Gutes. Ich habe am Freitagabend jemand gesagt, der hatte mich da irgendwo informiert über einen Menschen, der manche Schwierigkeiten gemacht hat, so würde ich mal sagen. Und jetzt hat er so eine und hat, ja, ich will das gar nicht näher beschreiben, und jetzt hat er so etwas Positives gemacht. Und da habe ich ihr gesagt, weißt du was, schreib ihm eine Mail. Danke ihm dafür. Und dass er das ganz so gut gemacht hat. Lobe ihn dafür. Rede Gutes. Und sage das auch gegenüber anderen Menschen, dass du findest, das hat er gut gemacht. Das heißt segnen. Nicht fromme Sprüche loslassen nur, sondern auch gut reden. Gutes Reden vom anderen. Tue das, was sie eigentlich nicht erwarten. Das wird Auswirkungen haben. Vielleicht stehe ich als Depp da. Ich kann gar nicht verstehen, wie der so handelt nach dem, was der ihm angetan hat. Kann sein. Paulus spricht davon, das würde so wirken wie feurige Kohlen auf dem Kopf. Ich weiß nicht, wer es schon mal versucht hat. Müsst ihr nicht unbedingt machen. Aber ich glaube, wir können es uns vorstellen. Feurige Kohlen auf dem Kopf, das brennt. Das brennt, das hältst du nicht aus. Wenn wir auf Böses, wenn wir Menschen auf Böses, was Menschen uns antun, Gutes und Liebes drauf, dann ist das so vergleichbar. Das ist mehr, als wenn wir die Faust benutzen würden. Das ist mehr, als wenn wir irgendwie etwas anderes tun. Ich schließe. Hier stand dieses schöne Beispiel drin, gerade in diesem Gedankenkomplex vom Zehnkampf. Also wer hat schon mal einen Zehnkampf gemacht von euch? Kämpfe haben schon mehr ausgetragen als Zehn, glaube ich. Ja, aber ein Zehnkampf ist nochmal was anderes, glaube ich. So eine Disziplin, wo du fit sein musst. Hier musst du fit sein, hier unten musst du fit sein und was weiß ich, da ist so, jeder Muskel wird irgendwie so gebraucht und angestrengt, ganz gewiss. Und dann sagte er, das ist eine Königsdisziplin, nennt man ja auch Könige der Leichtathleten, weil sie in 10 Disziplinen grandios sind und das zusammengenossen, dann wirklich, dann sind sie wirklich Könige der Leistung. Und dann wendete er das auf dieses Thema und sagt, Feinde lieben, das ist die Königsdisziplin. Feinde lieben ist die Königsdisziplin. Wie recht er hat. Wie gut, dass das nicht ein Appell an mich ist, sondern dass die Voraussetzung Gott geschaffen hat. Er befähigt dazu durch seine Liebe. Und dann wird die Liebe auch reifer werden, Mordsch. Ich wünsche uns gute Erfahrungen, auch in puncto Liebe bis hin zur Feindesliebe. Amen.